Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Habt ihr eigentlich Aktien oder ETFs? Ich bisher nicht. Mein Kollege Justus Wolters schon.
Ich finde es relativ interessant und gucke da täglich bis alle zwei Tage drauf.
Justus ist also voll im Game. Der DAX, der deutsche Aktienindex, der hat heute einen Rekordhoch erreicht. Und da steigt ja bei vielen die FOMO, also die Angst, was zu verpassen. Wir haben uns aber gefragt, wann wäre denn der richtige Zeitpunkt, vielleicht auch einzusteigen? Und worauf sollte man achten? Das schauen wir uns hier gleich genauer an. Und wir gehen ins Kino. Die Frage ist nur, mit oder ohne selber mitgebrachte Snacks? In Spanien, da ist die Antwort klar.
Viele Leute nehmen sich auch tatsächlich einen Imbiss mit. Keine ausgesprochenen Abendessen, aber ich habe auch schon einmal erlebt, dass zwei Reihen vor mir jemand Nudeln gegessen hat, während der Film lief.
Sagt unser Korrespondent. Und wir schauen uns gleich aber mal an, wie das denn in Deutschland ist und ob das da überhaupt erlaubt ist, die eigenen Sachen mitzubringen. Am Mittwoch, dem 6. Dezember. Ich bin Rahel Klein. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Kipppunkte. Die sind was, die in der Klimakrise eine wichtige Rolle spielen.
The tipping point is where a small change makes a big difference.
Sagt der Klimaforscher Tim Lenton von der Exeter University. Es passiert also was, das richtig große Auswirkungen hat. Aufs Klima. Es gibt aber auch viele Unsicherheiten, viele Kontroversen rund ums Thema Kipppunkte. Und wir schauen jetzt gemeinsam drauf mit unserer Kollegin, Wissenschaftsjournalistin Ilka Knigge. Sie ist für uns in Dubai auf der Weltklimakonferenz COP mit dabei. Und da ist heute der Global Tipping Points Report rausgekommen. Ilka, damit wir alle mit an Bord sind, wie können wir nochmal ganz einfach erklärt verstehen, was diese Kipppunkte sind?
Ein Bild, was da oft benutzt wird, ist diese Kaffeetasse, die am Rand des Tisches steht und du schiebst die immer weiter Richtung Kante, immer so ein kleines bisschen und lange passiert nichts, aber dann fällt sie halt eben irgendwann runter und jetzt kriegst du den Kaffee nicht mehr wieder rein. Der hat dir vielleicht den Teppich versaut und die Flecken, die gehen auch schwer wieder raus. Und wenn wir das zum Beispiel auf das Kippelement Amazonas-Regenwald übertragen, dann wird der so lange geschädigt, zum Beispiel durch die hohen Temperaturen, durch Rodung, Brandrodung und so weiter. Und wenn er kippt, dann ist er so zerstört, dass er den ganzen Kohlenstoff, den er gespeichert hat, in die Atmosphäre ausstößt. Also hier dreht sich dann so ein Kohlenstoffspeicher um in eine CO2-Schleuder und das eben mit Folgen, die wir heute gar nicht absehen können und die wir dann auch nicht mehr umdrehen können.
Das sind also ja Points of No Return, die verheerend fürs Klima sind. Gibt es da jetzt in diesem Bericht neue Erkenntnisse, die du besonders spannend fandest?
Ja, in diesem Bericht, da werden ja zum ersten Mal quasi alle Forschungsergebnisse, die man zu diesen Kipppunkten hat, so zusammengefasst. 200 Forschende aus 26 Ländern waren daran beteiligt und die warnen eben davor, dass 5 Kipppunkte auch bei der derzeitigen Erwärmung schon erreicht werden könnten. Und zwar sind das grönländische und das westantarktische Eisschild, die subpolare Wirbelzirkulation im Nordatlantik, Warmwasser, Korallenriffe und einige Permafrostgebiete. Also all die könnten eben so stark zerstört werden, dass sie nicht mehr zu retten sind und Kettenreaktionen auslösen, die das Klima noch mehr belasten. Und wenn wir die 1,5 Grad dauerhaft überschreiten, dann könnten noch 3 weitere dazukommen. Also letztlich heißt das konkret, diese Klimazeitbomben, wenn man das mal so drastisch ausdrücken will, die könnten noch viel früher hochgehen, als man das bisher dachte. Und das ist ja eben auch nicht das erste Mal, dass die Forschenden ihre Ergebnisse in dieser Hinsicht aktualisiert und verschärft haben.
Jetzt gibt es aber auch unter WissenschaftlerInnen einige Uneinigkeiten beim Thema Kipppunkte. Was sind da die größten Diskussionspunkte?
Ja, es geht vor allem um die Frage, wann solche Kipppunkte erreicht sein könnten oder auch wie viele solcher Systeme überhaupt kippen könnten. Es ist halt teils gar nicht so einfach, diese komplexen Daten zu erheben und auf welches Ergebnis Forschende kommen. Das hängt auch ziemlich stark davon ab, welche Annahmen sie treffen in der Forschung selber. Man muss aber auch sagen, auch Forschende, die sich kritisch zu diesem Ansatz äußern, die betonen, wie wichtig es ist, dass diese Ökosysteme eben geschützt werden durch ambitionierte Klimapolitik. Ich finde zum Beispiel, das Bild super, das der Klimaforscher Mojib Latif in der ARD genutzt hat. Der hat gesagt, wenn wir auf der Autobahn unterwegs sind und wir wissen, irgendwo da auf der Strecke, wo wir fahren, da kommt ein Stau und das Wetter ist neblig, dann rasen wir ja auch nicht einfach drauf los. Heißt, völlig egal, ob die Kipppunkte sehr nah liegen oder eben nicht, die will man halt nicht erleben.
Bisher haben diese Kipppunkte ja Worst-Case-Szenarien beschrieben. Ne? Jetzt ist es aber so, dass dieser Bericht, der heute veröffentlicht wurde, erstmals auch von positiven Kipppunkten spricht. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist so ein neuer, konstruktiver Ansatz. Also die Forschenden, die zeigen nicht nur, was für negative Kaskaden ausgelöst werden könnten, sondern eben auch, wie die Welt schnell so eine Drehung zum Guten machen kann. Klimaforscher Tim Lenten, der betont hier, wie wichtig die ist.
There's no such thing anymore of holding 1.5 through linear action. We need positive tipping points, meaning social transitions that are exponential in many cases.
Also er meint im Endeffekt so eine ganz schnelle Wende. Da geht es zum Beispiel um die erneuerbaren Energien. Die Forschenden sagen, die haben ihre Schwelle schon erreicht. Also sie sind einfach günstiger geworden und lösen jetzt eine Kettenreaktion aus, sodass am Ende Fossile auch dadurch sehr schnell verdrängt werden. Und andere positive Punkte könnten zum Beispiel die E-Mobilität sein, die schnell eine ganz große Menge von fossilen Kraftstoffen verdrängen könnte. Oder eben eine Ernährungsumstellung hin zu pflanzlicher Ernährung, die eben auch sehr schnell viele positive Effekte haben kann aufs Klima, auf die Landnutzung und ja sogar auch auf die Gesundheit.
Was ist zum Schluss noch kurz dein Eindruck, welchen Einfluss hat diese Veröffentlichung dieses Global Tipping Points Reports jetzt auf der Weltklimakonferenz in Dubai?
Ja, das ist hier gerade so eine ganz interessante Phase, die viele Forscherinnen und Forscher nutzen, um die Verhandlungen zu beeinflussen. Es kommen ja gerade viele neue Berichte und Studien hier raus. Die Forschenden, die wollen, dass die Ergebnisse der COP sich einfach an diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren und sie fordern dann auch ganz konkret, wie das aussehen soll. Hier nochmal Tim Lenten.
We need to phase out fossil fuels and land use emissions starting now. The 1.5 degrees C temperature goals clearly of critical importance. And it means phasing out fossil fuels needs to be done before 2050.
Er sagt, wir brauchen den kompletten Ausstieg aus den Fossilen jetzt und vor 2050. Das ist hier die ambitionierteste Forderung, die für das Abschlusspapier des Global Stocktakes auf dem Tisch liegt. Und streng genommen ist das sogar ambitionierter, denn selbst im IPCC-Bericht, also dem Richtwert für die Klimapolitik hier, geht man davon aus, dass Öl und Gas 2050 noch eine kleine Rolle spielen werden. Also er macht hier einfach mithilfe der Forschungsergebnisse Druck.
Ein neuer Bericht über Kipppunkte im Klimasystem ist heute auf der Weltklimakonferenz in Dubai vorgestellt worden. Und die wichtigsten Erkenntnisse daraus hat uns unsere Kollegin vor Ort Ilka Knigge zusammengefasst. Danke dir, Ilka, und viel Spaß noch auf der Klimakonferenz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, es läuft gerade an der deutschen Börse. Der DAX hat heute einen neuen Rekordwert erreicht, lag heute am 6. Dezember zeitweise bei über 16.700 Punkten. Das ist natürlich eine gute Nachricht für alle, die Geld in Aktien angelegt haben. Aber so ein Hoch, das beschleunigt natürlich auch bei anderen die FOMO, also die Angst, noch nicht im Game mit dabei zu sein und vielleicht was zu verpassen. Wir wollen also wissen, wann ist der richtige Zeitpunkt, um zu investieren? Fragen nach beim Wirtschaftsjournalisten Sebastian Moritz. So ein DAX-Hoch, ne? Sollte man da gerade jetzt investieren oder gerade jetzt die Finger lieber davon lassen? Was meinst du?
Tja, also ja, wann der beste Zeitpunkt ist, um einzusteigen, kann man leider immer erst im Nachhinein so richtig sicher sagen. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass solche Höchststände wie jetzt eigentlich gerade keine gute Zeit sind, um Aktien zu kaufen. Denn es ist ja im Idealfall so, ich kaufe die Aktien günstig ein, verkaufe sie dann wesentlich teurer. Ja, wenn man so will, ist das Investment in Aktien also die Wette darauf, dass sich das Unternehmen eben positiv entwickelt. Bei hohen Kursen setze ich hingegen auf ein Unternehmen, bei dem es jetzt schon gut läuft. Ja, und deshalb kaufe ich die Aktie eben auch zu einem relativ hohen Preis. Natürlich können die Kurse auch da weiter steigen. Garantie dafür gibt es aber natürlich nicht.
Im DAX sind ja 40 Unternehmen gebündelt. Wie sieht es da aus, wenn ich da vor ein paar Wochen schon in einzelne Aktien davon investiert habe?
Ja, da gibt es schon einige Unternehmen, die haben in den vergangenen Wochen ordentlich zugelegt. Also wer vor 4 Wochen zum Beispiel Aktien von Siemens Energy gekauft hat, der kann diese Aktien heute mit einem Plus von mehr als 20% verkaufen. Auch bei anderen Unternehmen aus dem DAX, da ging es zuletzt zweistellig nach oben. Beispiele sind Continental, Vonovia, Fresenius, Adidas, Heidelberg Zement. Manche Analysten sagen auch, dass die Chancen, dass es mit den Kursen jetzt noch weiter nach oben geht, gar nicht so schlecht stehen. Mhm. Ein Grund dafür ist die Zinspolitik. Es gibt Gerüchte, dass die US-Notenbank bald ihre Zinsen senken könnte. Und das ist dann das alte Spiel an der Börse. Wenn die Zinsen sinken, dann steigen die Aktienkurse. Einmal, weil es für die Unternehmen eben günstiger wird zu investieren. Dann aber vor allem auch, weil Anleger bei sinkenden Zinsen vermehrt auf Aktien umsteigen. Ja, und wenn die Nachfrage nach Aktien steigt, dann geht es auch mit den Kursen nach oben. Ist aber, wie gesagt, nur die Theorie. Ob es in der Praxis auch so kommt, kann natürlich niemand versprechen. Ja.
Aber so eine Rendite von mehr als 20% innerhalb eines Monats, das klingt ja erstmal voll interessant. Ja. Ne? Also ist das jetzt dann doch eine gute Idee, vielleicht Einzelaktien zu kaufen?
Es kommt darauf an, wie viel Erfahrung man hat. Also für den Einstieg würde ich von Einzelaktien eher abraten. Natürlich klingt das verlockend, sein Geld in so kurzer Zeit zu vermehren. Das ist ja auch über Trading-Apps total unkompliziert möglich. Aber man muss sich eben schon intensiv mit beschäftigen. Klingt jetzt auch vielleicht so ein bisschen spießig, aber es reicht eben nicht, wenn man einfach nur schaut, bei welchen Kursen jetzt gerade das dickste Plus ist und dann schlage ich eben zu. Ich habe das persönlich auch schon erlebt. Ja, man muss echt aufpassen, dass man nicht in so eine Zockerstimmung kommt, wenn man da vor seiner Trading-App hängt. Eben versucht, durch schnelles Kaufen, durch schnelles Verkaufen irgendwie Gewinn zu machen, mal abgesehen von den Gebühren, die dann natürlich jedes Mal anfallen, je öfter man kauft und verkauft. Das hat dann oft doch eher wie was mit Glück zu tun, ob sowas erfolgreich ist. Das kann ich machen, wenn ich Geld in gewisser Weise übrig habe. Wenn ich aber wirklich auf lange Sicht sinnvoll sparen will, also für eine Weltreise, für ein eigenes Auto, was auch immer, dann ist dieses kurzfristige Zocken sicherlich keine gute Idee.
Ja, es muss ja auch nicht immer unbedingt blindes Zocken sein. Was sollte ich denn beachten, wenn ich in Einzelaktien investieren will, ohne zu zocken?
Also ich sollte mich schon intensiv mit dem Unternehmen beschäftigen, aber auch mit der Branche, sollte schauen, was plant das Unternehmen in nächster Zeit, wie ist das Unternehmen finanziell aufgestellt, wer sind da die Geldgeber, was macht die Konkurrenz, welche staatliche Unterstützung gibt es, stehen da irgendwelche Förderprogramme auf der Kippe. Also da spielen viele, viele Faktoren eine Rolle. Wenn man das vernünftig macht, ist das richtig Arbeit. Im Grunde muss man sich auch täglich damit beschäftigen, also es sollte einem da ja auch schon so ein bisschen Spaß machen. Und dann sollte auch immer klar sein, so gut wie professionelle Anleger bekommen wir das als Laien vermutlich nicht hin. Trotzdem sind Einzelaktien natürlich auch eine Chance. Ich weiß erstens ganz genau, in welches Unternehmen ich da investiere. Und klar, wenn ich wirklich einen richtigen Riecher hatte, wenn ich mich wirklich auskenne, dann kann ich da innerhalb kurzer Zeit echt Kohle machen. Andererseits ist natürlich eben bei Einzelaktien auch das Risiko ziemlich groß, dass ich innerhalb weniger Zeit auch mal viel verliere, wenn es nicht so gut läuft.
Wenn ich darauf jetzt keinen Bock habe, auch ständig irgendwelche Unternehmensdaten zu checken, ne? Also das ist ja, wie du sagst, da kann man durchaus ja auch so eine gewisse Sucht entwickeln. Mhm. Welche Alternativen gibt es dann?
Ja, das sind, wenn ich an der Börse bleiben will, vor allem Fonds, börsengehandelte Fonds, sogenannte ETFs. Mhm. Die bilden eben nicht ein Unternehmen ab, sondern eine ganze Branche oder eine ganze Wirtschaftsregion. So ist das Risiko eben viel breiter gestreut, als wenn ich alles auf eine Karte setze. Das heißt einerseits eben große Kurssprünge innerhalb weniger Wochen, die sind eher unwahrscheinlich. Andererseits ist es auch eher unwahrscheinlich, innerhalb kurzer Zeit viel Geld zu verlieren. Da muss ich eben bei einem ETF auch nicht unbedingt jeden Tag zwingend mein Depot da checken. Ist, wenn man so will, die etwas entspanntere Art zu investieren.
Sagt Wissenschaftsjournalist Sebastian Moritz. Mit ihm habe ich drüber gesprochen, wie und wann wir richtig in Aktien investieren. Der DAX ist heute auf einen Rekordhoch gestiegen und wir haben das zum Anlass genommen, um genau diesen Fragen nachzugehen. Wenn man einsteigen will, wann der richtige Zeitpunkt ist. Danke dir, Sebastian.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Spanien, da soll eine Kinokette 30.000 Euro Strafe zahlen. Der Grund dafür ist für deutsche Ohren ein Knaller, muss man sagen, weil diese Kinokette hat ihren Gästen verboten, eigene Snacks und Getränke mit ins Kino zu bringen. Und deswegen soll es jetzt Kohle zahlen. Justus Wolters aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Das bedeutet also doch, dass es in Spanien erstmal generell erlaubt ist, einfach von zu Hause sein Knabberzeug mit ins Kino zu bringen, oder?
Ja, wusste ich bis heute auch nicht. Ich dachte, das sei überall verboten, aber falsch gedacht. Und ich habe heute unseren Spanien-Korrespondenten Hans-Günther Kellner gefragt, wie das da läuft. Und der sagt, ins Kino kommt man in Spanien eigentlich mit vollen Taschen.
Wenn ich hier in Madrid ins Kino gehe, dann nehme ich mir gerne einen Schokoriegel mit oder auch ein Erfrischungsgetränk. Die meisten spanischen Kinos tolerieren das. Viele Leute nehmen sich auch tatsächlich einen Imbiss mit. Keine ausgesprochenen Abendessen, aber ich habe auch schon einmal erlebt, dass zwei Reihen vor mir jemand Nudeln gegessen hat, während der Film lief. Aber wie gesagt, das ist wirklich eine Ausnahme.
Ja, also schön die Tupperbox mitnehmen, ab ins Kino. In Deutschland ja undenkbar.
Ja, das ist dann eher so wie Home-Kino, ne? Nur dann halt so richtig im Kino. Wie ist das denn in Deutschland? Also ist das Mitbringen von Snacks und Getränken generell verboten?
Nee, so ein generelles Verbot gibt es nicht. Aber viele Kinos haben das in ihrer Hausordnung festgeschrieben, dass man keine selbst mitgebrachten Speisen im Kino verzehren darf. Aber es gibt auch Ausnahmen. David Sprinz zum Beispiel führt das eher kleine Scala-Kino in Lüneburg und dort hat man eher so eine lockere Policy.
Bei uns ist das Mitbringen von Snacks und Getränken gar nicht verboten. Wir sehen es natürlich besonders gerne, wenn die Gäste an den Tresen kommen und dort Popcorn und Cola bestellen, aber wir kontrollieren keine Taschen und verbieten auch nicht das Mitbringen.
Er ist also gegen das Verbot, macht aber auch klar, ohne den Snackverkauf geht's auch nicht.
Ohne Popcorn, Getränke und Chips würden wir es deutlich schwerer haben. Ich würde sogar behaupten, dass wir es kaum schaffen würden zu überleben.
Also sogar ums Überleben geht es da für die kleinen Kinos. Und da merkt man schon, wie wichtig dieser Verkauf ist.
Und da kann man das ja dann auch total nachvollziehen, ne? Bei den riesigen Kinoketten, wie sieht das da aus? Also gilt das auch für die? Weil die verkaufen ja eigentlich viel mehr Tickets und müssen eigentlich dann ja vielleicht sich weniger Sorgen darum machen, ob jetzt Leute noch Snacks und Getränke kaufen, oder?
Ja. Geht leider so nicht auf die Rechnung, sagt Christine Berg vom größten Kinoverband Deutschlands, dem HDF Kino.
Wie viel können wir denn überhaupt über das Ticket tatsächlich abrechnen? Und da sind wir im Moment bei einem Minus von 20%. Das heißt, wenn wir ein Ticket verkauft haben, haben wir immer noch ein Minus von 20% und der Rest muss irgendwo anders herkommen.
Und woanders heißt in dem Fall immer über die Snacks und Getränke.
Aber dann könnte man ja auch eigentlich die Tickets einfach ein bisschen teurer machen, weißt du? Und dann Snacks erlauben, oder? Das mitzubringen.
Ja, hier könnte wiederum ein soziales Problem entstehen. Also Kinobesuche sind laut Statistiken sowieso was sich in der Mehrzahl Gutverdienende leisten können und wollen. Und wenn man jetzt noch die Preise erhöht, schließt man die nicht so Gutverdienenden noch weiter aus, sagt Christine Berg.
Das bedeutet, sie bestrafen die Leute. Sie sagen, du musst jetzt 2 Euro mehr bezahlen, weil du würdest dir zwar kein Popcorn kaufen, aber du würdest gerne ins Kino gehen. Ich finde die irrwitzig, die Idee, und zwar genau aus diesem Grund, weil was wir doch alle wollen, ist, dass die Leute ins Kino gehen und dass auch derjenige, der sich nur das Kinoticket leisten kann, dass der eine Chance hat, ins Kino zu gehen.
Also scheint auch nicht so richtig so ein sinnvoller Weg zu sein.
Was wäre so ein generelles Snackverbot im Kino? Dann wären die Kinos nicht so verdreckt und man hätte auch nicht die ganze Zeit ein Knistern während dem Film.
Ja, gibt's eher wenig Zuspruch für. Also sowohl von den Kinobetreibenden als auch von den BesucherInnen. Laut einer YouGov-Umfrage gehört es für 4 von 5 KinobesucherInnen selbstverständlich dazu, etwas im Kino zu snacken. Und am beliebtesten ist dabei übrigens süßes Popcorn. Danach kommen mit deutlichem Abstand Nachos, dann salziges Popcorn und am Ende kommt erst Eis. Wobei ich jetzt die Frage stelle, wer isst eigentlich Eis im Kino?
Das kann ich dir beantworten, ich.
Ich wusste, dass du es bist.
Ja, dann frag doch nicht. Im Sommer esse ich immer Eis und zwar Eiskonfekt. Die Dinger, die man teilen kann, weißt du?
Und ich frage mich immer, wer da reingreift.
Ja, ich mache das. So. In Spanien muss eine Kinokette Strafe zahlen, weil sie verbieten wollte, dass ihre Gäste Snacks mitbringen. In Deutschland könnten Kinos ohne den Snack- und Getränkeverkauf kaum über die Runden kommen. Das jedenfalls hat Justus Wolters heute für uns recherchiert, der kein Eis im Kino ist, es auch nicht verstehen kann, ich dagegen schon.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Spotify hat Macht als Streaming-Anbieter. Das sieht man allein daran, wie viele Menschen Spotify mittlerweile nutzen. 570 Millionen Menschen machen das monatlich. Ja, und für zahlenmäßig erfolgreiche KünstlerInnen lohnt sich das ja auch. Für andere, kleinere Artists aber eben oft auch nicht. Und im Moment sorgt die Ankündigung von Spotify, ab nächstem Jahr die Vergütung für Artists zu ändern, für ziemlichen Ärger. Deutschlandfunk Nova-Reporter Jan Dahmann hat sich das Ganze heute für uns angeschaut.
Es ist natürlich einfach eine weiterhin bodenlose Frechheit von Spotify, weil die bezahlen sowieso schon scheiße.
Lennart Wenner ist Musiker aus München und er ist wenig begeistert von den geplanten Änderungen des größten Musikstreaming-Anbieters. Als Tidus hat er gerade sein neues Album veröffentlicht. Lennart weiß, dass sein neues Album wahrscheinlich keine unfassbar krassen Streaming-Zahlen bekommen wird. Seine Songs haben so 1000 bis 10.000 Streams, manche auch unter 1.000. Und diese magische Grenze von 1.000 wird bald sehr wichtig. Spotify hat angekündigt, dass es bald für die Artists keine Kohle mehr für einen Song gibt, wenn er weniger als 1.000 Mal im Jahr gestreamt wurde. Spotify zahlt ungefähr 0,3 Cent pro Stream. Und bei 900 Streams wären es also ungefähr 3 Euro, die es dann nicht mehr gibt. Klar, ist jetzt nicht die Welt, für Lennart trotzdem unverständlich.
Es sind trotzdem 3, 4 Euro. Und von diesen 3, 4 Euro, wenn die sich summieren, dann kann ich vielleicht davon Sticker kaufen oder so. Also das ist ja sonst alles permanent eigenes Geld, was du da reinbutterst in deine Musik und dein Künstlerdasein und im Endeffekt ja auch ein Hobby. Und wenn dann noch gesagt wird, ja, sorry, für die Arbeit, die du da jetzt reingesteckt hast, bekommst du aber erst ab Punkt X etwas und ansonsten hast du es für umsonst gemacht, ist es halt einfach sehr demoralisierend.
Etwa 40 Millionen Euro sind das weltweit, die dann nicht mehr für diese Songs ausgezahlt werden. Spotify selbst sagt, dass das Geld dann für die Songs ausgezahlt wird, die über dieser Grenze liegen. Bei den anderen lohne es sich einfach nicht, diese kleinen Summen auszuzahlen, denn durch zum Beispiel Bankgebühren käme das Geld sowieso bei solchen Beträgen selten bei den Artists an. Pro Musik, ein Verband freier Musikschaffender, hält das für ein vorgeschobenes Argument.
Das ist natürlich ein hausgemachtes Problem. Wenn die mehr auszahlen würden, dann wäre das Problem nicht so gegeben. Es gibt bestimmt irgendwie so Untergrenzen, die Distributoren oder Aggregatoren da auszahlen oder worunter die nicht auszahlen. Also dass sie jetzt keine 3 Cent auszahlen. Das kann sein, aber das muss ja nicht heißen, dass man die dann gar nicht mehr vergütet.
Sagt Christopher Annen von Pro Musik. Er schlägt zum Beispiel vor, dass die Summen ja auch gesammelt werden könnten und erst ausgezahlt werden, wenn dann eine höhere Summe entsteht. Der Verband hat deshalb eine Petition gestartet. Sie fordern, dass die Änderung gestoppt wird und dass Spotify mit BranchenvertreterInnen und KünstlerInnen auch über ganz andere Auszahlungsmodelle spricht. Denn das Aktuelle kritisieren sie.
Wenn kleinere Artists vielleicht von einer sehr aktiven kleinen Fanbase viel gehört werden, dann zahlt diese Fanbase trotzdem Miley Cyrus Geld oder Taylor Swift, wem auch immer. So, das heißt, das Geld, was ich an Spotify zahle, das geht nicht an die Songs, die ich gehört habe, sondern an die, die insgesamt viel gehört werden. Und wir wünschen uns eine nutzungszentrierte Abrechnung, dass die Songs das Geld bekommen, die ich auch gehört habe.
Also sagen wir mal, ich würde jetzt nur Tidos Songs hören, dann würden meine 10 Euro für Spotify Premium auch nur an ihn gehen. Also natürlich nach den Abzügen, die Spotify behält. So ein Modell haben andere Anbieter auch schon versucht umzusetzen. Bisher klappt's aber nur bei SoundCloud. Spotify hat in der Vergangenheit aber gesagt, dass sie generell offen wären für andere Modelle. Aber es sieht bisher nicht so aus, als wird sich kurzfristig was an dem Auszahlungsmodell ändern. Also bleibt den Artists nur zu hoffen, dass sie möglichst viele Streams erreichen, sagt auch Lennart.
Da kannst du mehr darauf hoffen, irgendwie vom Spotify-Algorithmus gepusht zu werden, weil das bringt am Ende deutlich mehr. Und klar, solche von Spotify selbst kuratierten Playlisten haben halt einfach die größte Exposure. Dementsprechend wäre es halt quasi geil, mein Song ist bei Deutschrap brandneu gelistet.
Einer Playlist, die gerade im Deutschrap darüber entscheidet, ob ein Artist Hype hat oder nicht. In anderen Genres gibt es vergleichbare Playlists. Über 570 Millionen Menschen weltweit nutzen im Moment monatlich Spotify. Das sagt der Anbieter selbst. Über 220 Millionen davon Spotify Premium. Der größte Konkurrent, Apple Music, hat schon länger keine Userzahlen veröffentlicht, aber das Forschungsunternehmen Media Research schätzt, dass es ungefähr 85 Millionen sind. Und trotz der Kritik am Auszahlungsmodell und den angekündigten Änderungen, die allermeisten, auch kleinen KünstlerInnen, werden wahrscheinlich weiter bei Spotify bleiben. Auch Lennart.
Naja, weil Spotify die größte Marktmacht hat und du eigentlich als kleiner Künstler nicht auf so einen Player verzichten kannst, weil ansonsten machst du dich so rar, was du dir gar nicht leisten kannst. Du bist auf Spotify angewiesen, weil es eben die meisten Menschen nutzen, die streamen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist Adventszeit, Zeit der Weihnachtsfeiern. Und das ist ja eine Zeit, bei der Kolleginnen und Kollegen, KommilitonInnen zusammenkommen, denen man bei Punsch und Glühwein am Buffet begegnet. Und dann kann es durchaus sein, dass man zwischen Bockwurst und Keksen die nächste halbe Stunde miteinander smalltalken muss, auch wenn man nicht unbedingt Bock drauf hat. Und wir haben uns gefragt, wie kommt man da höflich raus? Also wie signalisieren wir, dass wir gerade vielleicht keine Lust darauf haben, mit der anderen Person zu sprechen, ohne die billigste aller Ausreden zu verwenden, ich gehe mal kurz aufs Klo. Oder vielleicht ist das auch immer das Richtige. Ich weiß es nicht. Ich habe mir Tipps geholt von Kommunikationsexpertin Isabel Garcia. Isabel, wann hattest du denn zuletzt so eine, ich nenne sie mal, Buffet-Situation?
Oh, die habe ich häufig. Ich bin in einer spanischen Familie hier und da haben wir häufig eine große, große Gruppe zusammen.
Und da hast du auch Leute, wo du jetzt manchmal auch weniger Bock hast, dann zu reden? Oder wie verstehe ich das?
Absolut. Ich habe zum Beispiel einen, der möchte mir immer seine Gedichte vorlesen, wo ich so denke, ja, nee, kein Bock, eigentlich nicht.
Ja, Ja, und wie kommst du dann da raus? Weil ich schätze dich jetzt nicht so an, dass du dann sagst, nee, kein Bock, ich muss los. Was machst du dann?
Ständig auf die Toilette gehen geht nicht. Also das Ding ist, wenn ich einen Konflikt auf eine gute Art und Weise löse, wir trauen es häufig jetzt nicht anzusprechen, aber dann kann es sogar noch mehr Nähe herstellen. Und insofern sage ich dann eben, ich bleibe bei mir und ich spreche dann mehr so einen Wunsch aus und lasse den anderen mit seinen Poesie-Wünschen praktisch überleben und sage einfach, du, mir ist gerade, das mag vielleicht unhöflich klingen, aber mir ist gerade nach Stille. Ich möchte irgendwie einfach nur hier in der Ecke sitzen und so. Das, ist das okay? Und dann sagen die wenigsten, sagen dann, nee, ist nicht okay, ich lese dir trotzdem mein Gedicht vor. Und selbst wenn sie sagen, nee, ist aber doof jetzt, kann ich sagen, stimmt. Und gleichzeitig möchte ich jetzt wirklich einfach hier so sitzen.
Ich merke mir, und gleichzeitig ist wichtig und gleichzeitig statt aber. Was mache ich jetzt allerdings, wenn ich dann nicht nur ruhig sitze und mich gar nicht mit jemandem unterhalte, sondern wenn ich dann doch woanders hingehe, weil da meine Freundinnen, Freunde sind oder Kolleginnen, mit denen ich mich lieber unterhalten möchte. Was sage ich da dann am besten? Was wäre dann ein guter Weg, da dann so rauszukommen, elegant?
Da kannst du jetzt einfach das Beliebte und gleichzeitig weiterhin nehmen. Du kannst sagen, ich würde mich, und da ist jetzt so die Frage, wie sehr möchte ich lügen oder nicht, kann sagen, ich würde mich gern mit dir unterhalten und gleichzeitig habe ich noch etwas Wichtiges dahin zu besprechen und gleichzeitig habe ich vielleicht Kollegin B versprochen, der Beate, dass ich mich da hinten noch mit dazu stelle. Und dann kann es sein, dass die Person sagt, oh super, komme ich mit. Und dann ist es ja auch nicht so dramatisch, weil es dann eine größere Runde ist.
Ja. Gleichzeitig fällt uns das ja oft echt schwer, offen zu sagen, dass wir eigentlich gerade lieber was anderes machen möchten, ne? Wenn jemand auf uns zukommt. Warum fällt uns das so schwer?
Weil wir denken, wenn wir das aussprechen, dann verletzen wir Gefühle. Und wenn wir einfach nur sagen würden, ja, du Dummkopf und du, deine Gedichte interessieren mich nicht, oder aber du redest immer so lang, wenn wir einmal anfangen, dann komme ich aus deinem Gespräch nicht wieder raus. Das ist natürlich verletzend und da uns häufig keine Alternative einfällt, sagen wir am liebsten überhaupt nichts dann. Mhm. Und denken so, oh nee, dann mache ich mal gar nichts hier. Dann wird es bestimmt besser. Aber runterschlucken macht es nicht besser. Das schafft eine Distanz auf Dauer. Und gerade auch in Beziehungen oder auch bei Kollegen ist es einfach blöd, wenn wir ganz häufig runterschlucken und Dinge nicht ansprechen. Dann überlegen, wie kann ich sie besser ansprechen?
Und wir müssen noch einmal kurz auf diese Toilettenausrede zu sprechen kommen, ne? Du hast schon gesagt, man kann nicht ständig aufs Klo gehen. Aber würdest du sagen, an der einen oder anderen Stelle, wenn es jetzt doch irgendwie nicht anders geht, dann ist es schon auch in Ordnung, mal zu sagen, ich muss mal kurz auf Toilette und dann woanders hinzugehen? Oder ist das auch schon sehr unhöflich, weil alle wissen, okay, das ist jetzt nur eine Ausrede?
Nein, das kannst du machen. Oder, Mensch, wir unterhalten uns gleich. Ich wollte mir gerade noch mal kurz einen Punsch holen, zum Beispiel. Ja, was auch immer da. Oder ans Buffet gehen und dann auf dem Weg zurück. Ups, bin ich von jemand anderen angesprochen worden. Natürlich kann ich das machen. Es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, ist mir die Person wichtig? Möchte ich mehr Nähe schaffen? Oder ist es auch okay, wenn ich jetzt ein bisschen mehr Distanz kreiere?
Sagt Kommunikationsexpertin Isabel Garcia. Ich habe sie nach Tipps gefragt, wie wir aus Gesprächen rauskommen, auf die wir gerade vielleicht auch keinen Bock haben. Und wir merken uns, dass und gleichzeitig ist wichtig, ist besser als aber. Isabel, in diesem Sinne, vielen Dank und viel Spaß auf allen weiteren Weihnachtsfeiern.
Dankeschön, Ralf.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.